ARD Sounds.
Es gibt Eigenheiten bei uns. Zum Beispiel, es gibt dieses Konstrukt, das nennt sich Taruf. Das funktioniert so, wenn du zu Gast bist bei jemandem, dann wird dir zum Beispiel Obst angeboten. Und dann musst du die ersten 3-4 Male ablehnen, dankend. Und sagen, nein, nein, danke. Selbst wenn du Obst essen willst. Und die müssen aber auch 3-4 Mal dir das anbieten. Das heißt, es ist so ein Wechselspiel von Höflichkeit. Oh, das ist da, ja, ja, das ist wirklich verrückt. Und das in jeder Lebenslage haben wir das. Wenn du im Iran in ein Taxi steigst und der fährt dich irgendwo hin und dann fragst du, wie viel, dann sagt er, nee, nee, passt schon. Dann musst du nachfragen, nee, nee, wie viel war's? Und er sagt nochmal, nee, nee, passt schon. Und es passiert 3 Mal. Und wenn du da als deutscher Tourist hingehst und der sagt, nee, nee, passt schon, sagst du, ja, passt, okay, danke dir.
Und dann wird er sauer.
Ja, dann wird er sauer, auf jeden Fall.
Mehr gute Gespräche. Die Blaue Couch, ein Bayern 1 Premium Podcast in ARD Sounds. Und hier ist Thorsten Otto.
Jalcin Norton, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf
Hi.
Der Blauen Couch.
Vielen lieben Dank. Danke sehr.
Ja, schön, dass du da bist, dass es so schnell klappt.
Freut mich, hier zu sein.
Ich gebe es zu, ich bin großer Fan von dir.
Danke, vielen lieben Dank.
Ich habe dich auf der Bühne gesehen im Lucky Punch, ja. Im Comedy Club von Michael Mittermeier. Mhm. Und du hast dann nicht nur einen Stand-Up-Auftritt hingelegt, sondern hast moderiert. Und ich war echt fasziniert, wie du mit den Leuten umgehst.
Vielen lieben Dank.
Großartig.
Sehr. Ja. Danke sehr.
Was passiert mit dir, wenn du da auf der Bühne bist, Jalcin? Erklär's uns.
Grundsätzlich, also ich weiß nicht, ich würde das gar nicht so kompliziert sehen, sondern das ist genau dasselbe, was ich früher in der Schule gemacht habe. In den Pausen haben wir einfach gerne lustige Geschichten erzählt und zusammen gelacht und Spaß gehabt. Mit meinen Freunden ist es auch so. Also jede erdenkliche Sekunde machen wir Witze übereinander und verwenden das Allerschlimmste und schauen, wie wir Salz in die Wunde streuen können. Und genau dasselbe mache ich einfach mit dem Publikum. Also wir kommen so als Fremde rein und gehen als Freunde raus.
Das Schöne ist ja, dass du nicht zynisch bist, dass dein Humor nicht sarkastisch ist, sondern immer mit den Leuten. Ich habe keinen getroffen danach, der nicht rausgegangen ist und sich besser gefühlt hat als vorher.
Das freut mich sehr und das ehrt mich auch sehr. Aber ich denke auch, das ist eben mein Job, das ist meine Aufgabe. Alles andere ist einfach eine Themaverfehlung. Ich denke, ja, weil wir sind da, um zu unterhalten und den Menschen ein besseres Gefühl zu geben. Auch mal in schlechten Zeiten und in guten Zeiten, einfach damit die ein Stück glücklicher rausgehen. Das ist ja auch Sinn der Sache, das ist ja auch Entertainment.
Ja, was für ein toller Job und was für ein tolles Talent, wenn man das hat, wenn man das kann. Ich habe mich gefragt, weil ich ja weiß, dass du persischer Abstammung bist.
Ja.
Norton klingt jetzt nicht unbedingt so persisch. Dann habe ich gelernt, das ist ein Künstlername.
Ja, ganz genau. Das ist eine Hommage an Edward Norton.
Diesen großartigen Schauspieler.
Ja, der ist fantastisch.
Ich liebe ihn genauso. Als ich das gehört habe, war ich gleich noch begeistert.
Oh, mega. Nice. Es gibt sehr wenige, die ihn genauso schätzen wie ich. Ich liebe den. Ja. Ich finde den unfassbar gut.
Zwielicht?
Ja, ja, ja. Das war mein absoluter Lieblingsfilm.
Da spielt er diesen Messdiener, Aaron heißt er, glaube ich.
Ja, genau.
Ganz man darf es eigentlich nicht verraten, wer den Film noch nicht gesehen hat mit Richard Gere.
Ja.
Boah, ich kriege Gänsehaut,
wenn ich dran denke. Ja, ich auch, jedes Mal.
The Italian Job, American History X.
Ja.
Glauben ist alles, diese Komödie, wo er einen Priester spielt.
Ja, genau, fantastisch.
Sensation, ein Film besser als der andere.
Ja, Wahnsinn.
Fight Club?
Fight Club, verrückt.
Zwei Fans sitzen hier.
Ja, also wirklich, er ist unfassbar. Und ich meine, ich habe ja eine Schauspielausbildung davor gemacht und ich habe immer versucht, natürlich nicht zu kopieren, aber so einfach ihm alles nachzuempfinden und der war immer mein Vorbild und Idol. Weil man muss auch sagen, du hast gerade Italian Job genannt, das ist zum Beispiel so ein Actionfilm, der nicht viel Tiefgang hat, aber selbst seine Rolle ist da so fantastisch, weil er da mit einem Twist und sein Charakter ist immer etwas Besonderes. Das finde ich super, super cool.
Kannst du sagen, was dein Lieblingsfilm ist mit Edward Norton?
Tatsächlich Zwielicht, ja.
Zwielicht.
Ja, mit Abstand.
Guck diesen Film, den kann man sicherlich irgendwo auf Netflix, Amazon oder sonst wo gucken. Und du hast dir diesen Künstlernamen Norton dann auch wirklich eintragen lassen?
Nein, tatsächlich nicht, nein.
Musst du machen.
Ja.
Sonst macht's ein anderer.
Ja.
Aber wieso bist du nicht Schauspieler geworden, Jalcin?
Ich muss tatsächlich gestehen, also ich habe meine Schauspielausbildung auch beendet und ich habe dann über Glück und Umwege und Kontakte schon in den ersten Filmen mitgespielt. Mir war das dann aber sehr schnell viel zu schleimerisch, muss ich sagen, ganz ehrlich. Weil dann bist
der Schauspielberuf.
Ja, definitiv. Also ich war da auf den Filmfesten und Berlinale und sonst was und dann war ich ganz schnell schon im Soho-Haus und sitze dann mit meinen Idolen und Stars und dann irgendwelchen Produzenten. Und muss dann gute Miene zum bösen Spiel dort auflegen. Und irgendwann war mir das einfach zu viel. Und das kriegst du ja nicht gesagt vor der Schauspielausbildung, weil ich habe gern einfach die Kontrolle über das, was ich mache, wie ich es spiele.
Und du glaubst, die hast du als Schauspieler oder hättest du als Schauspieler nicht gehabt?
Nein, definitiv nicht.
Was meinst du mit diesem bösen Spiel? So?
Ja, weil im Endeffekt es ist keine Win-Win-Situation, die kreiert werden soll, sondern jeder schaut einfach nur auf sich selber und seinen eigenen Nutzen. Und natürlich bis zu einem gewissen Grad macht das ja auch vollkommen Sinn, weil jeder ist seine eigene Marke, es ist ein Business und man muss sich gut darstellen können, wie bei einem Date.
Aber ist das so anders als Comedian?
Ja, definitiv.
Weil?
Definitiv. Weil als Comedian kannst du einfach du sein und authentisch sein und auch tatsächlich durchs Leben gehen und sagen, ja gut, den mag ich nicht, den mag ich schon. Und du musst dich da jetzt nicht besonders verstellen. Aber im Schauspielbereich, da gab es schon sehr viele blöde Witze, über die man dann am Tisch lachen musste und so, oh, das war ja köstlich und es war überhaupt nicht meine Welt.
Ich ja gut, dass du es noch rechtzeitig erkannt hast.
Ja, ja, tatsächlich. Ich muss auch sagen, ich habe einen Freund von mir aus Berlin, gut, der lebt in New York, Martin Gürres, der hat bei, ich weiß nicht mehr, wie der Film hieß, so ein deutscher Militärfilm, da hatte er die Hauptrolle. Also der war auch ein erfolgreicher Schauspieler in Deutschland und ist Stunt-Koordinator für alle Quentin Tarantino-Filme. Also hat sich schon eine Karriere geschaffen, aber selbst der hatte dann Nebenrollen in jedem erdenklichen Hollywood-Film und die haben den dann immer wieder rausgeschnitten und es hat nicht gepasst. Mal war er zu klein, zu schön. Ja, wunderschöner Mann.
Das kann dir natürlich als Comedian nicht passieren, ja, dass eben du rausgeschnitten wirst, wenn du live auf der Bühne auftrittst.
Ja, eben.
Deine Comedy ist ja sehr autobiografisch geprägt.
Ja.
Zumindest zum Teil, du erzählst ganz viele Geschichten von deiner persischen Familie.
Ja, ja.
Warum? Weil es naheliegend ist, weil das so kurios ist, weil es so komisch ist?
Ich muss tatsächlich gestehen, also ich setze mich nicht hin beim Schreiben und denke mir, worüber kann ich schreiben, sondern ich setze mich einfach hin und denke mir, ja, höchste Zeit, dass ich das alles jetzt mal auf Papier bringe, weil mir so vieles passiert und mir passiert die ganze Zeit irgendetwas. Irgendeiner sagt was Dummes und dann setze ich mich hin, ah ja, darüber schreiben wir dann. Und
lass uns mal dran teilhaben. Wie groß ist diese persische Familie? Wie viele Mitglieder hat sie? Die meisten leben ja inzwischen auch in Deutschland.
Alle in München.
Alle?
Alle in München.
Alle heißt wie viele?
Wir sind, glaube ich, mittlerweile 50 Leute. Ja.
Die sich auch regelmäßig treffen?
Ja. Jetzt aktuell gerade nicht, weil alle miteinander Streit haben, aber ich glaube, ab nächster Woche passt es wieder. Die sind alle immer sehr dramatisch. Genau. Und alle leben in München, also ich habe 7 Onkel und eine Tante, alle väterlicherseits und die haben alle Kinder und also es ist sehr laut. Bei jedem Familientreffen ist unfassbar laut.
Können deine Eltern, die Onkel und die Tante über deine Comedy lachen? Wenn die sich da selbst drin wiedererkennen, wenn
ja,
da Geschichten aus der Familie erzählt werden?
Ja, schon. Wir machen die ganze Zeit Witze übereinander. Und anfangs war mir das so peinlich, weil meine Eltern, ich dachte mir dann auch, ich habe die auch kurz mal bei Instagram und so weiter blockiert gehabt, weil ich mir dachte, oh nein, meine Eltern dürfen es nicht sehen, weil dann machen die sich lustig drüber. Und irgendwann dachte ich mir, ja, komm, es wird zu groß alles. Und jetzt, ich kriege immer wieder einen Spruch gedrückt von allen. Ja, ja. Auf jeden Fall.
Ist dein Humor auch ihrer? Also von wem hast du diesen großartigen Humor?
Ja, von allen. Also ich muss sagen, ich bin nicht der Witzigste in meiner Familie. Also,
bitte?
Ja, also ich hab einen Onkel, der kann jeden innerhalb von 5 Sekunden nachmachen, aber perfekt. Ja, ja, es ist unfassbar. Und ich habe einen, der ist super charismatisch, aber der ist immer still und hat dann aber immer so einen ekelhaften Spruch auf Lager, der dann so nach einer halben Stunde kommt, wo man sich denkt, wie kommt der da drauf? Ja, ja, und also ganz viele Charaktere. Ich habe auch einen, der nur Witze macht, die ganze Zeit.
Das ist ein geiler Satz. Ich bin nicht der Witzigste in meiner Familie.
Tatsächlich.
Ich bin nur hauptberuflich Comedian.
Ja, ja. Die könnten das alle auch.
Deine Eltern sind ja Intellektuelle, hochgebildet.
Ja.
Ich kann mir vorstellen, die waren erstmal nicht so amused, als sie gehört haben, der Sohnemann will hauptberuflich lustig sein.
Ja, zu 100%. Also eins muss ich denen immer zugutehalten, also die haben mir nie, egal was ich angefangen habe, sei es die Schauspielausbildung oder sonst was, die haben mir nie Steine in den Weg gelegt, aber mein Papa war nie begeistert. Also bis hin zu, ich hatte mal einen Auftritt bei ProSieben im Quatsch Comedy Club und das hat er dann einmal gesehen und dann, das hat er natürlich nicht mir gesagt, sondern meiner Mama und meine Mama dann mir und dann meinte er, ja, es wird schon passen, soll er machen, was er will. Und dann war er schon zufrieden damit. Aber er versucht immer noch, mich auf die Unternehmerseite zu kriegen. Ja, ja.
Du hast ja auch alles Mögliche schon gemacht. Können wir ja nachher gleich noch drüber sprechen. Hat er dir noch nie gesagt, dass er es gut findet?
Nee. Ich glaube nicht.
Die Mama?
Nee, auch nicht. Also meine Mama sagt immer, ich bin glücklich, wenn du es bist. Und nein, die finden das schon gut. Aber ich würde sagen, unsere Kommunikation zu Hause, die ist da schon ein bisschen anders. Also über alles wird sich lustig gemacht. Ja, genau. Dann macht mein Papa mit meiner Schwester zusammen einen Witz und sagt, ja, der geht jetzt wieder Witze erzählen und kriegt Geld dafür. Um Gott, und wir müssen hart arbeiten. Ja.
Hast du sowas wie eine Message auf der Bühne oder willst du nur die Menschen unterhalten? Willst du denen nur eine gute Zeit geben?
Ja und nein. Also ich denke, man darf das nicht zu sehr auf die philosophische Schiene drücken und sich denken, ja, da muss unbedingt eine Message rein. Also Comedy soll in erster Linie unterhaltsam bleiben und lustig sein. Für mich persönlich ist es, also meine Hauptmessage ist, dass man sich einfach nicht zu ernst nehmen sollte. Und es gibt Momente, also ich erwische mich ja selber dabei, dass man dann, ich weiß nicht, man hat so einen schlechten Tag, steht mit einem falschen Fuß auf und läuft da ein bisschen krantig durch die Gegend. Und dann ist irgendeiner mal überraschend nett zu einem und plötzlich ändert sich die eigene Stimmung. Und man will aber erst nicht und denkt sich, oh nein. Und ich denke, wenn wir alle ein bisschen mehr so sind und einfach mit einem Lächeln durch die Welt laufen, dann geht uns allen auch besser.
Das ist ein gutes Rezept und es ist gar nicht so schwer. Es kann nicht immer gelingen, aber man kann es immer probieren.
Definitiv. Also zum Beispiel, ich muss auch sagen, da ich ein Münchner Kindl bin, uns wird uns ja immer nachgesagt, dass wir arrogant wären und hochnäsig.
Und grantig.
Ja, genau. Und das stimmt eben nicht, sondern ich würde sagen, heutzutage in München, die meisten sind einfach nur scheu. Die wissen nicht, welche Emotionen sie nach außen tragen dürfen und wie sie sich ausdrücken dürfen. Also abgesehen von den Bayern. Die Urbayer, die sind einfach nur geil. Ja, die sind einfach nur spitze. Die sagen, was sie denken und so ist es dann auch.
Was geht überhaupt nicht auf der Bühne? Also was lehnst du für dich als Comedian komplett ab?
Ich denke eben das, was du am Anfang angesprochen hast, wenn jemand einem im Publikum ein schlechtes Gefühl gibt. Und sei es nun bewusst oder unterbewusst, weil die Verantwortung muss man als Künstler tragen, dass man sich vorher hinsetzt und sagt, okay, was tritt einem zu sehr auf die Füße? Und ich meine da jetzt aber auch nicht Individuen, sondern ich meine wirklich in einem allgemeinen Konsens. Weil es mag natürlich sein, dass jemand im Publikum sitzt und das falsch aufnimmt oder falsch versteht, aber wenn man sieht, dass eine gewisse Tendenz oder Strömungen, dass zum Beispiel, sagen wir mal, da sitzen 500 Leute im Publikum und 50 von denen fassen das nicht gut auf, dann ist das nicht okay.
Aber es ist doch immer so, dass irgendwer sich auf den Schlips getreten fühlt, wenn du einen Witz machst, wenn du einen Gag machst. Also heißt das denn, wenn sich einer aufregt oder eine, dass der Witz schon nicht gut war, dass du den nicht hättest machen dürfen?
Nein, es kommt aber immer darauf an, wie die Person sich aufregt. Also in Deutschland, was sehr oft, sehr gerne passiert, ist dieser Ho-Ho-Ho-Lacher. Das ist so dieses Ho-Ho-Ho.
Oh, hat er das jetzt wirklich gesagt?
Ja, genau. Und hätte das meine Oma jetzt gehört, die wäre ja tot umgefallen oder so. Und das ist ja schon okay und das ist auch entspannt. Ich denke, am wichtigsten ist aber die Subkommunikation dahinter, wie jemand etwas sagt. Weil ich finde, es ist fast alles okay, aber es kommt drauf an, wie es jemand sagt.
Kannst du mal ein Beispiel sagen?
Ein sehr, sehr bekannter deutscher Comedian hat jetzt für sein drittes Solo, also das jetzt nächstes Jahr kommt, der ist jetzt auf Arena-Tour und alles, und der hat jetzt einen sehr dreckigen Joke, ich möchte den nicht vorwegnehmen, aber der, also nicht dreckig, aber so unter der Gürtellinie, und der hat am Anfang nicht funktioniert. Und er hat daran weitergearbeitet und jetzt plötzlich ist er der größte Lacher im ganzen Solo. Und das ist so eine Sache zum Beispiel, wo er dann, ja, also die deutsche Gesellschaft im Allgemeinen dann kritisiert und jeder fühlt sich sofort angesprochen und denkt sich, oh Mann, der meint mich, das kann er nicht sagen. Und später kriegt er sie dann aber. Und dann ist aber auch alles wieder in Ordnung.
Also es kommt mehr darauf an oder mindestens genauso viel darauf an, wie man etwas erzählt.
Auf jeden Fall,
ja. Als was man erzählt.
Genau, und die Grundhaltung natürlich, die äußere Erscheinung, wer erzählt das überhaupt? Das heißt, ich meine, wenn jetzt, keine Ahnung, ein 18-Jähriger über Beziehungsprobleme redet, dann wirkt das nicht sehr glaubwürdig. Ja, genau. Außer er macht das eben das auf komische Art und Weise und abstrus. Aber grundsätzlich ist es das Gesamtpaket.
Ist es nicht sowieso fast immer so, dass die besten Gags die sind, die man auf eigene Kosten macht? Also Selbstironie? Sich selber eben, wie du es gesagt hast, nicht so ernst nehmen?
Ja und nein, also die sind auch klasse. Ich finde, der schwierigste Lacher ist der, wenn man jeden im Publikum anspricht.
Jeder fühlt sich angesprochen.
Ja, genau. Jeder fühlt sich angesprochen und jeder fühlt sich betroffen. Und jeder wird im ersten Moment angeklagt auf eine bestimmte Art und Weise oder kritisiert. Und alle denken sich, boah, das hat er jetzt nicht gesagt. Und dann kriegt man sie trotzdem mit einem Lacher, weil man dann auch ein Argument bringt, wo sich jeder denkt, ah, der hat recht, oh Mist, der hat mich.
Das ist das Geheimnis, diese Selbsterkenntnis, die dann einsetzen
ja,
muss.
Ja, 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 cool. Definitiv.
Es ist schon eine hohe Kunst.
Ja, also definitiv. Ich denke, an manchen Tagen ist es einfach nur ein kleiner Witz über den Nachbarn und an anderen Tagen ist es einfach ein sehr komplexes Gerüst. Also beides stimmt und die Dualität des Ganzen macht es auch spannend.
Und du wirst geschult täglich in deiner persischen Großfamilie.
Ja, genau.
Ja. Das finde ich spannend. Das können wir ja nachher nochmal vertiefen, wie das da wirklich so abläuft. Ich schreibe für jeden Gast einen Lebenslauf in dieser kleinen Show, Yalcin. Super. Den gebe ich dir jetzt. Warte mal, hier liegt er. Du kennst ihn nicht, du liest ihn vor und dann sagst du mir danach, was du davon hältst, ob du den unterschreiben kannst oder ob wir den zerreißen müssen. Bitteschön.
Ich heiße Yalcin Norton und bin ein süßer Perser. Mit Mitte 30 habe ich beruflich schon ganz schön viel ausprobiert. Nach dem Abitur habe ich eine Schauspielschule besucht, als Immobilienmakler gearbeitet, BWL in Sydney studiert und Online-Marketing gemacht. Mein bester Freund hat mich dann überzeugt, dass ich kein Business-Typ, sondern ein Künstler bin. Schon beim ersten Mal auf einer Comedy-Bühne wusste ich, das ist genau mein Ding. Geprägt hat mich die Kindheit in meiner chaotischen, lauten und liebevollen persischen Großfamilie. In der Schule war ich der Klassenclown und heute genieße ich es, Menschen zum Lachen zu bringen. Nächstes Jahr starte ich so richtig durch, dann werde ich mit meiner Comedy ganz Deutschland erobern. Ja, unterschreibe ich.
Unterschreibst du?
Ja.
Sehr gut. Was sticht dir ins Auge? Worüber möchtest du sofort sprechen?
Tatsächlich über meinen besten Freund.
Ja?
Ja, weil...
Der hat dich auf die Bühne gebracht.
Der hat mich auf die Bühne gebracht und der hat mir die Erlaubnis gegeben, ich sein zu dürfen und das machen zu dürfen. Und man braucht immer so jemanden. Ich denke, vor allem, ich meine, die Nische, die ich mir ausgesucht habe als Künstler, ist jetzt nicht unbedingt erstrebenswert. Vor allem damals auch nicht, also vor 6 Jahren erst recht nicht.
Was hast du denn zu dem Zeitpunkt eigentlich gemacht?
Ich habe genau zu dem Zeitpunkt Online-Marketing noch gemacht. Also
selbstständig?
Genau, ich war selbstständig und im Business drin, aber ich bin gar kein Business-Typ. Ich kann immer gut mit Menschen und ich habe dann sogar sehr viel Geld in den ersten Monaten verdient und habe dann für eine Aufgabe, die aber vielleicht einen halben Tag braucht, so 3 Wochen gebraucht. Und es war immer alles super lästig und ich habe es einfach gehasst. Und ja, weil ich saß dann allein im Büro ohne Leute und dachte mir so, hier ist keiner zum Reden, ist ja super langweilig.
Aber wie kam das denn dann? Hast du deinem besten Freund dein Leid geklagt?
Nein, oder der hat mich beobachtet.
Wieso hat er dich dann überredet dazu, dass du auf die Bühne gehst?
Zunächst einmal, er kennt mich sehr lange, seit ich 17 bin und der hat mich dann einfach beobachtet, wie ich da mein Business mache und alles. Und wir hatten ein Büro zusammen, wir waren in so einem Coworking Space und dann saß er halt immer wieder neben mir und dachte so, was macht der da? Und irgendwann, und er ist aber immer schon so, wir haben eine sehr transparente Freundschaft und er ist wie mein älterer Bruder. Er hat mir dann gesagt, was machst du da? Was soll das? So, hör auf damit. Mach bitte das, was dir Spaß macht. Das kann man sich ja nicht mit ansehen.
Aber das wusstest du dann auch gar nicht, was dir wirklich Spaß macht, oder was dein Ding ist?
Genau. Also ich bin weg vom Schauspiel. Ich wusste nur, es muss die Kunst sein. Ich wusste nur nicht genau was. Und ich war schon immer Comedy-Fan. Also seit ich klein bin, ich habe auch amerikanische Comedy sehr früh entdeckt für mich. Dave Chappelle, Louis C.K., Bill Burr. Und irgendwann habe ich dann rausgefunden, es gibt eine Comedy Open Mic. Das ist so eine Bühne, wo man Witze testen kann und sich ausprobieren kann.
Hier in München war das?
Genau, hier in München. Und da hat es für mich dann Klick gemacht, weil ich dachte mir, also super naiv und kindisch, aber ich dachte immer, die werden dann entdeckt und sind dann Comedians. Ich wusste nicht, dass es da einen Weg dahin gibt.
Dass man da viel, viel arbeiten muss.
Ja, und dass überhaupt eine Karriere möglich ist in diesem Bereich. Und dann habe ich das gesehen und dachte mir, wow, wie cool ist das denn? Das darf man selber machen.
Und dann hast du dich beworben?
Ja.
Bei dieser Open-Mic-Geschichte?
Nee, ich bin erst zum Zuschauen hin. Bis dato wusste ich gar nicht, dass man sich bewerben kann. Ich habe nur Comedy-Show gesehen und dann dachte ich mir, ah cool, hier gibt's eine Comedy-Show. Dann saß ich im Publikum und am Ende der Show meinte der Moderator, ja, wenn ihr auch auftreten wollt, gebt Bescheid, dann könnt ihr gern auftreten. Und ich bin direkt nach dem Auftritt zu ihm gerannt, meinte, ich will jetzt auftreten. Und er meinte, die Show ist vorbei, komm bitte nächste Woche. Was willst du? Und dann bin ich wie so ein Psychopath nächste Woche direkt gekommen. Ich so, okay, kann ich jetzt auftreten? Der so, ja, meinetwegen. Und bin dann direkt auf die Bühne.
Was hast du da erzählt bei deinem ersten Auftritt?
Ich habe so 3-4 Geschichten gehabt. Ich habe eine Sache erzählt, wie ein Freund von mir, der war Security und der sieht eben sehr männlich aus und ist türkischer Abstammung und ist 2 Meter und muskulös und man würde gar nicht denken, dass der so girly Musik hört. Und dann war da ein No Angels Konzert und der ist da voll abgegangen und da habe ich so ein bisschen über den erzählt. Und dann habe ich ihn auch dabei gesehen beim Konzert und er meinte, ja, war okay. Und ich meinte, ja, aber du hattest doch super Spaß. Und der so, nee, überhaupt nicht. Darüber habe ich erzählt, genau. Und ich muss sagen, ich habe jetzt Jahre später meinen ersten Auftritt wiedergefunden. Ich hatte immer im Kopf, dass der vielleicht nicht so gut gewesen sein sollte oder wäre. Ich war überrascht. Der war doch ganz gut. Die Leute haben gelacht. Und,
und darum geht's.
Ja, ja.
Dass die Leute lachen.
Genau, weil ich dachte immer, mein erster Auftritt war so lala, aber ich war wirklich überrascht, dachte mir, wow, cool, die fanden das von Anfang an schon lustig.
Aber wusstest du nach den ersten Momenten da auf der Bühne, das ist mein Ding, da will ich eigentlich gar nicht wieder weg?
Auf jeden Fall, ab dem ersten Lacher. Ich wusste so, okay, das mache ich jetzt
beschreib's mal, was ist das, was dich da so gekickt hat?
Ja, also erstens, genauso wie in der Schule, alle hören einem zu, weil man sagt, okay, passt auf. Und
einen habe ich noch.
Ja, genau. Und alle sind so, oh mein Gott, was erzählt er jetzt? Und die warten dann gespannt und man hat ein Mikro in der Hand und man denkt, boah, krass, ich habe gerade die gesamte Aufmerksamkeit.
Ich habe die Macht.
Ja, voll. Und ich kontrolliere auch die Menge in eine Richtung, dann in die andere. Rhetorisch führe ich sie durch eine Geschichte. Es ist wie eine kleine Erzählreise. Und währenddessen bringe ich die dann auch zum Lachen und ich weiß ganz genau, an welchen Stellen die lachen werden. Und manchmal auch nicht. Manchmal lachen die dann unerwartet und dann ist es noch lustiger. Und sobald Leute lachen, denkt man sich, boah, cool, die feiern das sogar, was ich hier mache. Und das ist einfach nur, also herzerfüllend, ja.
Aber da wusstest du am Anfang noch nicht, dass das harte Arbeit ist, so ein Programm zu schreiben?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe ja keine Ahnung.
Dass es über 1,5 Stunden geht.
Ja, ja, ich habe ja gar keine Ahnung gehabt, wie man Comedy-Programme entwickelt, ausarbeitet. Und ich bei meinen ersten Auftritten hatte ich immer so... Man hatte mal so einen kleinen Notizzettel dabei, wenn man Material testet. Ich hatte mir 10 Seiten mit fetter Schrift ausgedruckt, weil ich mir nichts merken konnte, trotz meiner Schauspielausbildung. Und ich habe dann immer so 10 DIN-A4-Seiten auf den Boden gelegt und dann immer wieder hingeschaut, boah, was habe ich mir da überlegt und was da. Und es war schon sehr chaotisch. Und mit der Zeit natürlich lernt man dann, okay, das ist eine eigene Wissenschaft für sich. Es gibt Comedy-Theorie, Rhetorik, Dialektik. Es gibt so viele Bereiche, die wichtig und entscheidend sind für deine Kunst dann letztendlich.
Aber letztendlich, mindestens so wichtig, haben wir ja vorhin schon gelernt, ist das Wie.
Genau.
Ist die Performance, wie du mit den Leuten auch
ganz
kommunizierst.
Genau, ganz genau.
Ja. Ich habe dir da reingeschrieben in diesen Lebenslauf, dass du ein süßer Perser bist.
Ja.
Das habe ich nur reingeschrieben, weil du es selber immer wieder betonst, weil du es selber sagst auf der Bühne.
Ja, ja.
Erklär das mal.
Ich würde sagen, im Nahen Osten, im Orient, gibt es ja verschiedene Völkergruppen. Und bei uns Persern, wir haben immer so ein bisschen so einen femininen Touch tatsächlich. Wir tanzen auch, also für alle anderen ist es immer sehr lustig. Wir tanzen dann etwas mehr mit Hüfte und etwas mehr mit Schwung und Schultern. Und unsere Sprache ist auch sehr weich und rhythmisch. Und wir sind auch immer so überfreundlich. Und daher fühlt sich das alles immer so an, so, ah, okay, es sind zwar vollbärtige, dunkelhaarige Männer, aber die sind irgendwie cute.
Irgendwie sind die süß.
Ja, genau.
Das ist so lustig, dich zu sehen, wenn du das auf der Bühne erzählst und wie die Leute erst gucken, was sagt er jetzt? Kann er nicht sagen, wir sind süß oder ihr seid süß? Und dann nimmst du aber alle mit damit.
Ja, ja, ja.
Weil das natürlich auch total sympathisch rüberkommt. Ja. Kokettiert ihr da in der Familie mit auch?
Nee, überhaupt nicht. Tatsächlich. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, ich denke, wir sind einfach so. Es fällt uns dann nicht auf. Wenn dann jemand zu Gast ist oder so, der nicht Teil der Familie ist, der dann auch Iraner ist, dann fällt es uns eher manchmal auf. Dann denken wir uns so, ja, der war zu nett. Mit dem stimmt ja was nicht. Das war ja, da hat ja was. Aber es gibt Eigenheiten bei uns. Ich meine, das ist ganz, ganz normal für uns. Zum Beispiel, es gibt dieses Konstrukt, das nennt sich Taruf. Und das funktioniert so, wenn du zu Gast bist bei jemandem, dann wird dir zum Beispiel Obst angeboten. Und dann musst du die ersten 3-4 Male ablehnen, dankend. Und sagen, nein, nein, danke. Selbst wenn du Obst essen willst. Und die müssen aber auch 3-4 Mal dir das anbieten. Das heißt, es ist so ein Wechselspiel von Höflichkeit. Oh, das ist da, ja, das ist wirklich verrückt. Und das in jeder Lebenslage haben wir das. Wenn du im Iran in ein Taxi steigst und der fährt dich irgendwo hin und dann fragst du, wie viel, dann sagt er, nee, passt schon. Dann musst du nachfragen, nee, wie viel war's? Und er sagt nochmal, nee, passt schon. Und es passiert 3 Mal. Und wenn du da als deutscher Tourist hingehst und der sagt, nee, passt schon, sagst du, ja, passt, okay, danke dir.
Und dann wird er sauer.
Ja, dann wird er sauer, auf jeden Fall.
Ja, bei uns in Deutschland würdest du das nicht erleben, dass einer mehr als 2-mal fragt.
Ja,
dann kommt es schon hoch, wenn du sagst, willst du bezahlen oder willst du nicht bezahlen?
Ja.
Und das ist kein Klischee, das ist tatsächlich
so. Das ist tatsächlich so. Also wir sind sehr groß, was Floskeln angeht. Also auch in der persischen Gesellschaft ist es auch fest verankert, dass wir unbedingt wollen, dass uns ja keiner falsch versteht oder missversteht. Deswegen reden wir auch immer so viel. Ja, also wir wiederholen manchmal Sätze auf 3 verschiedene Arten und Weisen, dann benutzen wir Synonyme, aber sagen das Gleiche im Endeffekt. Und das ist für uns dann sehr, sehr wichtig. Deswegen dauern auch Verabschiedungen teilweise 1/2 Stunde. also überhaupt nicht übertrieben. Also
auch bei euch in der Familie?
Ja, es ist verrückt. Es ist unfassbar. Dann das tschüss, ciao, mach's gut, okay, ja, ich liebe dich, Gott segne dich.
Küsschen.
Ja, genau.
Das ist so spannend, weil ich glaube, ganz viele unserer Bayern 1 Hörerinnen und Hörer jetzt zum ersten Mal über persische Eigenheiten, Charaktereigenschaften was hören,
ja.
Weil das Einzige, was wir hier oft mitkriegen, ist in den Nachrichten das fürchterliche Regime im Iran.
Ja, genau.
Wie ist das für dich im Umgang mit den Leuten hier? Also wie oft musst du erklären, dass das eine mit dem anderen überhaupt nichts zu tun hat?
Tatsächlich nicht so oft. Also ich muss sagen, Gott sei Dank, ich meine, wir leben in einer sehr modernen Gesellschaft, wo vor allem in München auch jeder ist sehr aufgeweckt, gebildet und auch im deutschen Raum. Also ich meine, jeder versteht da, dass es ein Volk gibt, was unterdrückt wird und dann gibt es ein Regime, welches der Unterdrücker ist. Also da wird schon klar differenziert. Und ich muss sagen, das wird immer so propagiert, über Social Media oder Nachrichten, dass die Menschen so denken würden. Aber wenn man dann mit einzelnen Personen in einem Gespräch ist oder mit Individuen, dann merkt man sehr schnell, nee, jeder ist da sehr verständnisvoll.
Hast du nie schlechte Erfahrungen gemacht mit Leuten, die Vorurteile haben, die Klischees im Kopf haben?
Nein, um Gottes Willen. Nein. Super. Also ich würde sagen, auch Rassismus in München ist ja absolut kein Thema. Ich habe das vielleicht, ich meine, ich bin jetzt Mitte 30, glaube ich, habe 3-4 Mal in meinem Leben einen rassistischen Vorfall gehabt.
Und 3-4 Mal zu viel.
Ja, natürlich. Aber ich meine, ich habe Freunde, die, also Farbige, das heißt Eritrea, Äthiopien, aus Ghana, Nigeria, denen passiert das ja jeden Tag. Wahrscheinlich nicht unbedingt in München, aber ich meine generell.
Dein Papa, ich habe vorhin ja schon gesagt, deine Eltern Intellektuelle, dein Papa war Arzt im Iran.
Genau.
Dem ist sein Doktortitel dort aberkannt worden.
Genau.
Der war im Gefängnis, der ist gefoltert worden.
Ja.
Vor 36 Jahren, stimmt das,
ja,
sind er und deine damals hochschwangere Mama,
ja,
nach Deutschland gekommen.
Ja, ganz genau.
Du bist dann relativ bald hier in Deutschland, in Traunstein geboren worden.
Ja.
Auch eine gute Geschichte, die wir gleich noch besprechen,
ja,
können. Hast du dir mal überlegt, wie dein Leben verlaufen wäre, wenn die es nicht rausgeschafft hätten aus dem Iran?
Ja, selbstverständlich. Also ich würde sagen, ich denke nicht täglich dran, aber mindestens einmal die Woche. Vor allem jetzt auch, wenn man Kriege global betrachtet, Ukraine, Russland, Gaza und überall passiert etwas. Und natürlich fragt man sich immer wieder, wenn ich 100 Kilometer weiter östlich, westlich geboren wäre, wird die Welt ganz anders aussehen. Und ich bin natürlich sehr dankbar, dass ich hier sein darf in Deutschland und in München und ein schönes, erfülltes Leben habe. Aber mir ist auch trotz alledem bewusst, dass wir in einer absoluten Blase leben. Also das ist nicht repräsentativ.
Das ist vielen hier in Deutschland nicht bewusst.
Ja, ja.
Die definitiv nirgends woanders waren und die natürlich nicht deine Geschichte haben.
Ja.
Oder die Geschichte deiner Familie.
Ja, definitiv. Es gibt ja die Thematik Therapie, Psychologie in München. Jeder zweite, dritte geht in Therapie und behandelt seine mentalen Probleme. Wenn du im Iran jemanden sagst, Therapie, sagt er, was für Therapie? Ich habe ja ganz andere Probleme. Also es hat seine guten und schlechten Seiten natürlich. Dafür haben wir fantastisches Essen. Also
ja, davon habe ich auch schon gehört. Deine Eltern müssen trotzdem, ich würde da gerne noch ein bisschen ausführlicher drüber sprechen, super tough sein.
Ja.
Wenn man
ja,
sich das definitiv vorstellt heute.
Ja.
Alles
ja
zurücklassen.
Ja.
Die Mama hochschwanger.
Ja.
Und dann gehen die flüchten, die muss man ja sagen, nach
ja,
Deutschland.
Ja, ja.
Haben sie dir das mal ausführlichst erzählt,
ja,
wie das alles war, was sie da auf sich genommen haben?
Ja, die haben Mein Vater ist mit meiner Mutter in die Türkei geflohen und dort waren die dann erstmal ein paar Monate, ein bisschen länger. Und mein Vater war Dichter in der Türkei und sein Künstlername war Yalçın, deswegen heiße ich so. Und dann sind sie über die Türkei, also nach Europa und dann Grenze für Grenze mit einem LKW sind die hierher geflohen mit nichts. Und also beide meine Eltern haben wirklich von Tag 1 bis jetzt, die haben die Sprache gelernt, gemeistert. Mein Papa hat seine Fußballlehrerlizenz hier gemacht. Ja. Und meine Mutter hat nochmal eine Psychologie-Heilpraktikerin-Ausbildung angefangen.
Aber als Arzt konnte er hier nie arbeiten,
oder? Nein, das nicht. Aber das ist natürlich auch schade, aber es ist so, wie es ist. Dadurch haben sich natürlich neue Möglichkeiten und Wege geöffnet für die. Mein Papa war damals Pizzafahrer.
Also, als er hier ankam.
Genau, Pizzalieferant. Und hat dann seine erste Pizzeria aufgemacht. Dann die zweite, die dritte, die vierte, die fünfte. Und ich bin in einer Pizzeria groß geworden.
Heute hat er ein Immobilienunternehmen, oder?
Genau, jetzt, ja. Heutzutage, ja.
Ja, krass. Krass, was der in seinem Leben geleistet hat. Hat er dir mal erzählt, wie das im Gefängnis war?
Ganz lange nicht. Ganz, ganz lange nicht. Dann habe ich immer wieder Freunde von meinem Papa kennengelernt. Die haben mir ein bisschen was erzählen können. Aber ich habe ihn auch immer wieder gefragt, als ich klein war. Aber es war natürlich schrecklich für ihn, weil der hat viele Freunde verloren. Was auch verrückt ist, ich meine, bis vor 7, 8 Jahren oder so, wurden ihm sehr viele Zähne ausgeschlagen. Er hatte die Backen- und Eckzähne nicht, nur vorne. Und Essen war für ihn auch schwierig, bis wir dann gesagt haben, so, du musst da jetzt bitte dein Gebiss erneuern, weil so geht's nicht weiter. Und der hat das alles auf sich genommen und einfach hingenommen. Und es ist eben nicht leicht. Aber ich denke, je mehr ich über seine Geschichte weiß, desto mehr Verständnis habe ich dann natürlich auch für ihn als Menschen und als Vater. Weil so viele Herausforderungen und so eine große Bürde auf sich zu nehmen, der Grund, warum alle in München leben, ist, dass er alle rübergeholt hat. Weil wenn du im Iran verfolgt wirst und nicht da bist, dann wird deine Familie bestraft. Das heißt, er hatte keine andere Wahl, als wirklich die ganze Familie rüberzuholen.
Und die Zähne haben sie eben im Gefängnis ausgefallen,
ja, genau,
weil
genau,
er da gefoltert wurde.
Genau, ja. Wow.
Ja. Was macht es mit dir? Du hast vorhin schon gesagt, du bist wahnsinnig dankbar.
Ja.
Hast du eine Art zu leben, auf andere Menschen zu gucken, damit sowas nie wieder passiert? Wie guckst du auf die Politik hier in Deutschland?
Natürlich hat man Angst und Sorge, aber ich denke, ich sehe das nicht so resigniert und pessimistisch. Ich denke, wichtig ist das notwendige Bewusstsein, was man haben sollte. Man sollte sich informieren, auch wenn es einfach manchmal mühselig ist. Man sollte jetzt nicht Dauernachrichten gucken, aber informiert bleiben und vor allem auch über unsere Politik auch Bescheid wissen und das Bewusstsein weitergeben. Weil natürlich aktuell fühlt es sich irgendwie im Gesamtkonsens so an, als ob wir keine wirkliche Differenzierung zwischen den Parteien haben. Man weiß nicht, was man wählen soll, wer einen wirklich repräsentieren soll. Und man fühlt sich da irgendwie verloren mittendrin. Aber wichtig ist, immer wieder diesen Diskurs zu haben, dieses Interesse dafür auch zu haben und nicht mit Ignoranz dem entgegenzutreten.
Unbedingt, unbedingt. Lass uns nochmal drüber sprechen, was diese Geschichte deiner Eltern mit dir gemacht hat. Also dieses Bewusstsein, ich kann das Schlimmste überwinden und in einem völlig fremden Land, was Deutschland ja am Anfang war für sie, es richtig weit bringen. Wie hat dich das geprägt?
Naja,
und du siehst, wie erfolgreich deine Eltern heute sind.
Ich hatte schon immer Druck, aber auch positiven Druck. Also ich meine, als ich schon klein war, ich habe mitbekommen, okay, mein Papa war Schachmeister im Iran, der hat Fußball gespielt, der war Marathonläufer.
Dichter in der Türkei.
Dichter,
dann.
Alles Mögliche hat er schon gemacht. Und das heißt, mir blieb dann nichts anderes übrig, als wirklich Gas zu geben. Und was mir natürlich zugute kam, also ich bin nicht nur dankbar oder fühle mich nicht nur dankbar, sondern ich fühle mich auch sehr vom Glück gesegnet, weil ich war schon immer gut in der Schule. Und
du hast aber nie was gelernt?
Nee.
Stimmt es, dass Lehrer zu euch nach Hause gekommen sind, weil sie sich Sorgen gemacht haben, dass du dein Potenzial nicht auslebst?
Jede Woche. Mein Klassenleiter Herr Wetter aus der Grundschule, der war jede Woche bei uns zu Hause. Jede Woche. Weil ich konnte nicht still sitzen. Aber er wusste auch, dass ich eben so intelligent war, weil ich habe nie Hausaufgaben geschrieben, sondern einfach aus dem Kopf vorgesagt. Also in der Sekunde, wo ich abgefragt wurde, habe ich auf den Zettel geguckt mit der Aufgabe und zum Beispiel die Matheaufgaben im Kopf gerechnet. Und da konnte er mir halt nichts. Aber dann fand er es natürlich schade, dass, weil ich so gut bin, dass das dann auch nicht verschwendet werden soll.
Und wie haben deine Eltern reagiert, wenn die Lehrer oder der Lehrer immer wieder da war?
Ja, die waren nicht begeistert, aber die haben mich jetzt auch keinen Kopf kleiner gemacht. Aber natürlich haben die immer wieder mit mir das Gespräch gesucht und immer wieder mir auch klar gemacht, wie wichtig das für mich ist und auch wie wichtig es ist, dass ich einfach nicht den gesamten Ablauf störe, weil ich auch andere damit belästige, wenn ich laut bin im Unterricht. Und ich muss aber sagen, ich war schon immer rebellisch. Also seit ich klein bin, meine ganze Familie, die saßen ja dann auch immer wieder zusammen und die haben dann so Diskussionen gehabt über Gott und die Welt. Und ich habe dann immer wieder zwischendrin gesagt, darf ich was sagen? Und mein Papa sofort, nein. Und ich habe es dann aber trotzdem gesagt und er hat mich auch gelassen. Aber die waren dann schon immer sehr schnell beeindruckt, dass, okay, der ist schon ein denkendes, kleines, schlaues Kerlchen. Und das hatte ich aber schon immer, so meine Eigenart.
Dass heute ist ein großes, schlaues Kerlchen.
Ja.
Diese Kindheit in der Pizzeria, du hast gesagt, am Anfang hat dein Papa als Pizzafahrer gearbeitet, dann haben sie sich selber eigene Pizzerien erarbeitet, hatten dann mehrere. Du bist da drin aufgewachsen in diesen Pizzerien?
Ja.
Eigentlich Schlaraffenland für so einen kleinen Kerl.
Ja, das war mega. Ich habe Pizza geliebt. Ich war auch ein kleines, pummeliges Kerlchen. Und meine Eltern haben den ganzen Tag gearbeitet. Und ich muss sagen, das Schönste, weil man kann das immer natürlich auch so sehen und sagen, oh ja, es war natürlich anstrengend für alle und oh, die Armen, dass sie nicht reich geboren sind oder sonst wie. Aber es gibt so viele schöne kleine Sachen, wie zum Beispiel, ich war dann abends immer schon im Bett und als mein Papa nach Hause gekommen ist, hat er immer nach Pizzabrot gerochen. Und ich wusste dann, okay, mein Papa ist jetzt zu Hause. Und es war immer so ein super schönes Gefühl.
Vergisst man nie so einen Geruch aus der Kindheit?
Nein, niemals. Ja. Das und Benzin, so auf die Eins.
Ja. Magst du Pizza bis heute?
Ja, ich liebe Pizza, aber ich bin glutenunverträglich. Also ich sterbe nicht davon, aber ich kriege ein bisschen Bauchschmerzen. Aber ich esse immer mal wieder.
Was sind denn so persische Nationalgerichte?
Grundsätzlich gibt es sehr viele Gerichte mit Reis. Das heißt, wir haben dann zum Beispiel Eintöpfe mit Reis, sehr gerne sehr viel mit Lammfleisch. Oder Hähnchen, dann gibt's, also Reis ist wirklich bei uns der Champion von allen Gerichten. Was bei unserem Reis speziell ist, wir machen da Safran rein, das wird dann so gelblich und wir machen so eine Brotkruste unten in den Topf rein und dann wird dann der gesamte Reis umgedreht auf den Teller und oben ist dann über dem Reis so eine Brotkrone, die aber schon verkrustet ist und die dann super knackig ist und darüber streitet sich dann die ganze Familie.
Weil sie jeder haben will.
Ja, genau.
Was hat es mit dem Rosenwasser auf sich?
Rosenwasser wird auch oft benutzt, also in Tee zum Beispiel sehr gerne. Ich muss sagen, also in der persischen Küche ist vieles, wenn man sie zum Beispiel mit der afghanischen Küche vergleicht, die Gerichte an und für sich werden sehr naturbelassen zubereitet.
Es ist keine scharfe Küche.
Nein, überhaupt nicht. Also es wird nicht überwürzt, sondern zum Beispiel das Fleisch und das Gemüse soll dann genauso schmecken, wie es ist. Und Zwiebeln werden benutzt, Knoblauch auch nicht so oft und ein paar Gewürze, also es hält sich in Grenzen. Aber grundsätzlich, es gibt dann so ein, zwei Gewürze, die dann sehr intensiv sind, zum Beispiel Kardamom und Rosenwasser wird dann ab und zu beim Tee verwendet, jetzt auch nicht jedes Mal, sonst Safran im Reis. Ansonsten nicht so viel, also nichts, kein Hexenwerk wirklich.
Ich wäre so gerne mal mit dabei, wenn es da so ein Mittagessen oder so ein Abendessen gibt in eurer persischen Großfamilie.
Ja, gerne.
Ich stelle mir das gerade vor, wie kennst du diesen Film My Big Fat Greek Wedding?
Ja, genau. Ja. Ganz genau.
So ähnlich?
Ja, ja, ganz genau.
Alle reden durcheinander, jeder erzählt einen Witz, dauernd wird gegessen, getrunken.
Es ist laut, es ist wild, jeder ist lustig, jeder versucht auch den anderen zu toppen. Es reden zwei Leute, plötzlich reden drei, vier und ehe du dich versiehst, sind 30 Leute an diesem Gespräch beteiligt. Und bei uns ist ja auch immer so die Devise, ich denke bei Ausländern generell, viele denken dann immer, je lauter ich bin, desto mehr habe ich Recht. Und dann,
das ist bei uns zu Hause auch so. Ja.
Und dann versucht man sich so zu übertönen und argumentativ zu überbieten. Ja, es ist verrückt. Ich habe einen Onkel, der ist ein erwachsener Mann. Der ist, glaube ich, jetzt 60 und bis heute, egal was ich kaufe oder sonst was, mein anderer Onkel, der hat sich dann mal eine Rolex-Uhr gekauft. Und zwar für ihn eine super große Sache. Und der ältere Onkel meinte, für wie viel hast du die gekauft? Und er meinte, ja, keine Ahnung, 10.000. Der so, ach, du bist ein Dummkopf. Ich hätte sie dir für 5.000 besorgen können bei meinem Freund Ali und so. Und seit wir klein sind, erzählt er immer wieder Geschichten, wo sich alle denken, ach, wieso schwätzt der so viel? Aber der ist ein Charakter. Also, aber der existiert.
Dann müssen wir mal eine Doku machen über eure Familie.
Es ist faszinierend. Es ist wirklich verrückt.
Und es ist ja eigentlich fast schon ein Wunder, dass du noch am Leben bist. Ich habe von einer Geschichte gehört, dass du fast verblutet wärst, als du bei einem Streit mit deiner Schwester dir die in die Hand geschnitten hast.
Ja, genau. Also,
stimmt das wirklich so?
Ja, tatsächlich. Also wir haben einen blöden Streit gehabt, zwar vor, ich weiß nicht, 2013, also vor 13 Jahren. Und da hat sie die Tür zugeschlagen und ich habe meine Hand durch die Glastür durch und dann die Adern, Nerven, Sehnen, alles war durch. Ja, ja, es war schrecklich. Aber ich habe Glück.
Blut überall?
Überall, ja, ja, absolutes Horrorszenario. Also, ja, aber das hat mich schon mein ganzes Leben begleitet. Also bei meiner Geburt, ich war 10 Wochen zu früh und musste dann im Brutkasten. Also
deswegen bist du in Traunstein geboren.
Genau, genau.
Weil es in München keine Brutkästen mehr gab.
Ja, genau. Meine Mama wurde dann mit dem Helikopter rübergeflogen. Und ich weiß nicht warum, aber ich war schon öfter nah am Tod. Aber bis jetzt hat es ganz gut geklappt.
Jetzt musst du mir die Geschichte, musst du mir doch nochmal erzählen.
Ja.
Jatin, diese Geschichte mit dem Streit mit deiner Schwester.
Ja.
Du schneidest dich in die Hand, weil sie die Tür zuschlägt. Stimmt das wirklich? Du wärst fast verblutet.
Ja, ja, ich habe 2 Liter Blut verloren, alle Nerven, Sehnen, Adern durch und war dann im OP-Saal für 18 Stunden. Und das Verrückte war, meine ganze Familie, also 40, 50 Leute waren dann da, als ich aufgewacht bin. Und ein Onkel sagt dann, ah, schade, der lebt ja noch. Und ja, also alles.
Das ist der Humor deiner Familie.
Ja, das ist der Humor. Alles wird mit Humor kompensiert. Und es hat halt die Stimmung automatisch aufgelockert. Weil
deine
sonst,
auch?
Ja, meine auch. Weil sonst wären wir jetzt alle traurig oder da haben ein paar geweint, meine Tanten und meine Mama oder so. Und dann haben alle kurz gelacht für die Sekunde. Und
aber stimmt es, dass du da ein Nahtoderlebnis hattest?
Ja, ja. Also ich dachte, ich meine, als ich das Blut aus meiner Hand kommen sehen habe, dass das spritzt ja so raus und ich dachte mir dann so, ja okay, das ist es jetzt. Und ich habe auch noch, das war so ein dummer Gedanke, weil es war Samstag, 13 Uhr und ich bin spät aufgewacht und ich dachte mir so, oh Mann, ich sterbe jetzt und ich habe noch nicht mal was gegessen. Ja, das war mein, ja. Ich dachte mir so, oh mein Gott, jetzt sterbe ich mit leerem Magen, weil andere kriegen eine Henkersmahlzeit und ich habe noch nicht mal gegessen. Und das war so mein Gedanke da, das war vollkommen... Ja, das war dämlich. Ja.
Das weißt du doch genau.
Ja, ja, das werde ich nie vergessen. Ja, auf jeden Fall.
Ich bin sehr froh, dass du diesen Unfall überlebt hast.
Ja, danke.
Ich auch. Dass du heute da bist, dass wir hoffentlich noch ganz viel von deiner Comedy hören.
Vielen Dank.
Wo können wir dich demnächst live erleben? Also du gehst jetzt auf Deutschland-Tour irgendwann.
Genau, ab nächstem Jahr. Und aktuell bin ich noch mit Bassem Youssef auf Tour, also einem amerikanischen Stand-Up-Comedian. Jetzt am 17. und 18. in Sarajevo in Bosnien auf Englisch.
Ums Eck.
Ja, genau. Am 19. in Istanbul.
Ja.
Und wir waren letzte Woche in Wien. Und ab nächstem Frühling mache ich meine Preview-Tours, das heißt meine Vorschau.
Wahrscheinlich dann hier in Bayern, oder?
Genau. Bayern gibt es ein paar Termine. Ich wollte in Berlin und Frankfurt und Hamburg noch ein paar Termine machen. Und dann im Herbst die große Tour.
Wir freuen uns drauf.
Vielen lieben Dank. Danke.
Jetzt gucke ich mir gleich nochmal Fight Club an.
Ja,
oder
ich
doch
auch.
Zwielicht mit Edward Norton.
Ja, aber Zwielicht ist wirklich schwere Kost. Ich glaube, das kann man tagsüber nicht anschauen, weil dann
man darf
ja
auch nicht erzählen, was der Clou ist, ne?
Nein, auf keinen Fall.
So wie die üblichen Verdächtigen ist auch so. Kannst du eigentlich nur einmal gucken.
Genau. Ganz genau. Oder lang genug warten, bis man vergisst, was passiert ist.
Vielen herzlichen Dank. Alles Gute. Bleib gesund.
Danke. Vielen lieben Dank.
Die Bayern 1 Premium Podcasts in der App ARD Sounds und auf bayern1.de. Hören Sie auch Besser Leben. Praktische Tipps, Umwelt- und Verbraucherthemen.
Bayern 1 gehört ins Leben.